Moin Moin
und Servus.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Die Oberärzte, Hörsturz mit euren Hausärzten.
Heute haben wir uns das Thema Dr. Google versus echte Ärzte ausgesucht, weil wir dachten, mein Gott, wie oft kommen Patienten zu uns in die Sprechstunde und haben vorab schon gegoogelt und da kommen ja manchmal die wildesten und dubiosesten Diagnosen raus.
Ja, so von ganz banalen Beschwerden, wie zum Beispiel ein Hautausschlag. Man googelt dann seine Symptome und als erstes steht dann Krebs. Ja, allerdings ist das natürlich bei weitem nicht die häufigste Ursache für Hautausschläge. Und wir sagen immer, warum das Zebra suchen, wenn das Pferd im Raum steht.
Ja, das stimmt. Ich sage immer Kolibri, aber Markus sagt gerne Zebra. Genau.
Also, man weiß, was wir meinen.
Man weiß, was wir meinen, genau. Also häufig ist es häufig, selten ist es selten. Das ist tatsächlich so. Natürlich fördern manchmal so Sendungen wie Visite oder so, dass man denkt, ich bin der von unter einer Million, der das hat. Es gibt es natürlich, aber eben in seltenen Fällen. Und deswegen denkt man immer in der Breite und dann geht es ins Detail und man überlegt, ob es eventuell eine speziellere und seltenere Erkrankung sein könnte.
Um bei der Pferd-Metapher zu bleiben, das Pferd wird nicht von hinten aufgezäumt, sondern man beginnt, ja, das ziehe ich jetzt durch, man beginnt tatsächlich bei Beschwerden eben immer mit den Sachen, die einfach häufig sind. Ja, also
Bleiben wir bei dem Hautausschlag,
genau. Beispiel. Die Hautausschläge haben unterschiedliche Ursachen, meistens tatsächlich einfache Ekzeme oder allergische Reaktionen, manchmal auch Insektenstiche oder ähnliches, aber es ist halt selten das T-Zell-Lymphom, was also eine Krebserkrankung der Haut, was eben auch in sich mal so zeigen kann, aber das ist tatsächlich eine Rarität. Das sieht ein Arzt, der nicht in so einer Spezialabteilung wie der Dermatologie vielleicht arbeitet, vielleicht einmal in seinem Leben.
Ja, also im Grunde könnt ihr euch merken, Sachen, die gerade bei Hautausschlägen, die treten oft auf und verschwinden aber auch sehr häufig wieder von alleine. Also das kann eine Dermatitis, also einfach eine Entzündung auf irgendwas sein, die verschwinden aber in der Regel nach ein, zwei Wochen. Wenn das wirklich was länger andauerndes ist, ne, ihr habt über zwei Wochen immer wieder an der gleichen Stelle einen Hautausschlag. Der verschwindet so gar nicht, egal was ihr macht. Es gibt ja auch leichte, frei verkäufliche Cortisoncremes oder Salben, ne? Also Wund- und Heilsalben, wir dürfen ja keine Marken sagen. Und macht das drauf und es verändert sich nichts oder wird größer oder tut weh oder ist rot, entzündet, geschwollen oder sonstiges. Dann ist das durchaus was man mal vorzeigen kann und wo man mal drauf gucken kann.
Ja, aber wir merken das zunehmend auch bei unseren Patienten, dass sich immer wieder Leute auch als Notfälle darstellen oder sich in die Notaufnahme wirklich banalen Krankheitsbeschwerden begeben. Und das liegt sicherlich auch an der Vielzahl von Informationsfluten, die man heute so im Internet findet, weil tatsächlich dann aus den Suchmaschinen und KIs natürlich alles durchgefiltert wird und dann natürlich überhaupt nicht auf eure einzelnen Symptome eingehend dann einfach ausgespuckt wird. Und man selber kann das natürlich dann oft ganz, ganz schwer einordnen, ja, habe ich das nun oder habe ich das nicht? Dann wird meist noch Google-Bilder gesucht, dann wird da ausgerechnet der Hautausschlag gezeigt, den ich glaube auch zu haben und dann steht da was ganz Schlimmes. Also das macht es tatsächlich für die Patienten offensichtlich immer schwieriger, auch selbst zu entscheiden, ist das jetzt was, womit ich sofort zum Arzt muss? Kann ich auch mal ein paar Tage abwarten? Ist das was erstmal, womit ich zum Hausarzt gehe? Oder stelle ich mich wegen sowas in einer Notaufnahme vor, wo es ja wirklich um lebensbedrohliche, akute Probleme gehen soll? Und das sehen wir wirklich zunehmend, dass dem Patienten das schwerfällt.
Und führt halt auch zur Verstopfung sowohl der Notaufnahmen als auch der ambulanten Praxen. Und macht es dann auch manchmal schwer, sich um die Leute zu kümmern, die halt wirklich jetzt akut Hilfe bedürfen. Natürlich hat man oft selbst das Gefühl, so ich zuerst, ich bin hier der schlimmste Fall. Aber vielleicht sollten wir uns, vielleicht sollten wir erstmal erklären, was gehört in eine Notaufnahme und was gehört vielleicht primär erstmal in eine hausärztliche Praxis und da vorgestellt. Also, wenn ihr akut einsetzende Beschwerden in der Brust habt, Schmerzen, das gehört in die Notaufnahme. Ne? Also ihr kriegt akut keine Luft mehr. Ihr habt akut Schmerzen, ausstrahlend in den linken Arm, in den Kiefer, zwischen die Schulterblätter.
Also im Prinzip alles, wo ihr das Gefühl habt, hier geht gerade was ab, das ist nicht normal und das fühlt sich für mich akut lebensbedrohlich an, Das sind Dinge für Notaufnahmen. Stärkste, akut einsetzende Schmerzen, wo ich es nicht mehr vielleicht in die Hausarztpraxis schaffe.
Jeglicher Genese. Ne? Stärkste einsetzende Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Bauchschmerzen.
Alles andere gehört aber tatsächlich erstmal in die ambulante Versorgung und da ist primär euer Hausarzt der Ansprechpartner und nicht irgendein bereits von euch vorausgesuchter Spezialist, denn die Hausärzte sind in der Regel durchaus in der Lage einzuschätzen, was ist das und brauchen wir jetzt noch einen Fachexperten noch mit dazu oder kann man das selbst handeln? Also 90% aller Patientenvorstellungen kann man locker in der Hausarztpraxis
handeln. Ja, wollte ich auch gerade sagen, gerade letztens eine Studie gelesen, das, also ich weiß auch nicht mal ganz genau, es waren 90-95%, die tatsächlich da schon gefiltert werden können. Und wenn wir uns überlegen, dass dann halt vielleicht 5-10% weiter verwiesen werden, sei es an die Notaufnahme, sei es an andere fachärztliche Kollegen, dann wäre im Prinzip es Win-Win für alle. Wir müssen oder ihr müsst nicht so lange auf Termine warten, wir ja manchmal auch wir sind manchmal Patienten. Und die Kollegen werden nicht überrannt und so ist eigentlich das System vorgesehen. Ne? Also nicht alle direkt zum Superspezialisten, sondern erstmal selektieren und dann überlegen, kann man das nicht gemeinsam hausärztlich lösen.
Genau, und eigentlich beginnt die Nummer sogar schon vor dem Hausarzt. Jeder sollte erstmal für sich selbst erstmal eruieren, ist das jetzt was wirklich Schlimmes, was ich jetzt wirklich sofort einer ärztlichen Diagnostik zuführen muss? Oder kann ich vielleicht auch mal ein paar Tage abwarten? Bestes Beispiel, die banale Erkältung. Oh ja. Die muss nicht in der Notaufnahme behandelt werden.
Auch nicht der Männerschnupfen übrigens.
Auch nicht der Männerschnupfen. Und die muss auch nicht immer unbedingt in der Hausarztpraxis gleich irgendwie vorgezeigt werden. Jeder kennt Hausmittelchen, mit denen man so einen Erkältungsinfekt auch erstmal selbst behandeln kann. Und ausschließlich, wenn das überhaupt nicht besser wird, wenn Fieber auftritt, wenn ein schwerer grüner zäher Auswurf dazukommt oder ähnliches, wo ihr das Gefühl habt, okay, das geht hier gerade voll in die falsche Richtung, dann ist das was, was man ärztlich vorstellen sollte. Und es ist ja mittlerweile auch so, dass die meisten Arbeitgeber sehr kulant sind, was Krankschreibungen angeht. Also die meisten dürfen ja von euch auch mittlerweile 3 Tage auch ohne AU zu Hause bleiben. Und für eine ganz normale Erkältung, seien wir ehrlich, ist das auch ausreichend, um sich zumindest so weit wieder gesund zu pflegen, dass man arbeitsfähig ist.
Ja, da zitiert man ja gerne mal die Großeltern, die gesagt haben, kommt 7 Tage, bleibt 7 Tage, geht 7 Tage, so ist das auch. Ne? Eine Erkältung ist nicht innerhalb von einer Woche komplett ausgeheilt. Das ist aber auch normal. Also ihr müsst da nicht in der 2. Woche wieder dastehen und sagen, ach, ist noch gar nicht perfekt und super gut. Wir sind leider in unserer Welt immer gewohnt, alles schnell und alles perfekt abheilen zu lassen. Und es geht einem schnell. Und man hat vielleicht auch den Druck, dass es einem schnell wieder gut gehen muss. Man muss ja funktionieren, ob für Familie, Kinder, Arbeit, sonstiges. Man darf dann auch mal 2 Wochen ein bisschen Husten haben. Es ist nicht tragisch.
Genau. Und auch bei solchen ganz normalen Erkältungsbeschwerden muss man, wie gesagt, nicht immer sofort zum Arzt rennen. Ne? Also
das, ihr dürft euch durchaus mal selbst behandeln. Ne? Klassische Schleimlöser, genau. ACC, Sinopret, Gelomethol.
Alle Erkältungsmittel außer Antibiotika sind im Prinzip frei verkäuflich in Apotheken. Also ihr könnt erstmal in die Apotheke gehen, euch dort auch fachkundig beraten lassen bezüglich eurer Beschwerden. Was kann man denn da einnehmen? Und meistens ist das tatsächlich dann auch schon ausreichend.
Ja, Fun Fact am Rande. Früher wurden Erkältungsmittel tatsächlich auf Rezept verordnet und auch von den Krankenkassen bezahlt. Wahrscheinlich, weil es sonst absolut überbordend wäre und die Kosten sowieso explodieren, ist das seit vielen Jahren nicht mehr so. Also das können wir euch, wenn sowieso, nur auf Privatrezept aufschreiben und das Papier können wir uns aktuell, glaube ich, sparen. Dann holt es euch einfach direkt aus der Apotheke. Paracetamol, auch frei verkäuflich.
Ja, und auch so Argumentationen, die wir ja auch täglich hören. Ja, man möchte ja die Kollegen nicht anstecken und deswegen stellt man sich vor, seien wir mal ehrlich, also jeder kann sich eine Erkältung überall und zu jeder Zeit auflesen. Also wenn ihr 2-3 Tage zu Hause bleibt, ihr seid dann auch nur noch wenig ansteckend, weil euer Immunsystem ja in der Zwischenzeit bereits auf die Erkältung reagiert hat und die Krankheitserreger unschädlich macht und die somit auch andere Leute gar nicht mehr anstecken könnt, auch wenn ihr euch vielleicht noch nicht ganz gesund fühlt. Aber Erkältungsviren könnt ihr euch überall aufsammeln, auf der Arbeit, an jeder Türklinke, beim Einkaufen. Viren sind überall und Bakterien überall in unserer Umgebung, das ist völlig normal.
Ja, wir leben nicht in einer sterilen
Welt. Wir leben nicht in einer sterilen Welt und ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen machen, dass ihr eure Kollegen ansteckt. In der Erkältungssaison kommt jeder auf jeden Fall mit Viren in Kontakt. Also das ist ausgeschlossen. Und die einen erkranken eben, wenn das Immunsystem gerade nicht so auf der Höhe ist und die anderen eben einfach auch nicht.
Da kommen wir vielleicht auch direkt ins nächste Thema, nämlich damit einhergehend ja oft die Lymphknotenschwellung. Ist ja auch was, mit dem sich sehr viele Patienten bei uns vorstellen, weil sie natürlich erschrecken. Das tut weh, das vergrößert, das können sie irgendwie nicht zuordnen. Auch sowas ist im Rahmen von einer Erkältung oder ein Klassiker ist auch eben eine Entzündung von dem Haarbalg. Der Lymphabflussweg vom Kopf beispielsweise geht halt über den Hals. Das heißt, die Halslymphknoten reagieren super häufig mit. Oder wenn ihr irgendwas an den Beinen habt, geht es nach oben in die Leiste. Die Leistenlymphknoten können schwellen. Und das ist einfach erstmal ein Anzeichen dafür, dass euer Immunsystem reagiert und aktiv ist. Es ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes.
Das Gleiche gilt für Fieber. Fieber wird von vielen als ein völlig schlimmes Symptom wahrgenommen, da muss man ja schwer krank sein. Ihr könnt eigentlich froh sein, wenn ihr mit Fieber reagiert. Erwachsene kriegen relativ selten Fieber, Kinder ziemlich oft. Aber das ist einfach nur eine ganz normale Reaktion, indem das Immunsystem eben die Bakterien oder Viren in dem Infekt bekämpft, steigt die Körpertemperatur und das äußert sich dann in Fieber. Das ist auch nichts, was man unbedingt sofort mit Medikamenten runterdrücken muss. Also wirklich nur bei sehr, sehr hohen Temperaturen in Richtung 40 plus kann man dann tatsächlich auch mal mit Paracetamol oder ähnlichem das Fieber ein bisschen absenken.
Oder klassisch Wadenwickel.
Genau, oder, aber ich weiß nicht, wie oft ich Patienten da habe, die sagen, ja, ich habe Fieber und dann fragt denn erstmal, haben sie gemessen?
Ja, genau, ab wann heißt es überhaupt Fieber?
Genau, dann kommt meistens, ja, nee, habe ich nicht gemessen. Also dann kann man schon mal nicht sagen, dass man Fieber hat. Man kann das Gefühl natürlich haben.
Ja, oder so Schüttelfrost, ne?
Genau, das kennt ja jeder auch bei Erkältung. Aber Fieber beginnt erst bei 38,5 Grad. Und zwar wirklich dann auch gemessen in der Achse in dem Falle. Aber
oder rektal, aber das macht ihr wahrscheinlich.
Oder auch rektal, das macht selten jemand tatsächlich. Genau. Aber da geht Fieber überhaupt erst los. Alles darunter ist maximal erhöhte Temperatur und völlig
also
banal.
Also zwischen 38,5 würden wir von Subfebril, also wie Markus sagt, so von erhöhter Temperatur sprechen und ab 38,5 dann von Fieber. Da wird es dann interessant und da könnte man theoretisch gegensteuern, wenn es einem wirklich schlecht geht, kann man das runterdrücken. Aber wie gesagt, Lymphknotenschwellung ist per se nichts Schlimmes. Fieber auch nicht. Was schlimm ist, um das mal differenzialdiagnostisch zu klären oder was dann abklärungsbedürftig ist, wenn das wirklich über mehrere Wochen immer wieder auftritt. Ja, der Lymphknoten geht irgendwie, Mensch, der ist jetzt seit 4 Wochen geschwollen, da tut sich so gar nichts. Den kann man durchaus mal vorstellen. Man kann vielleicht auch mal selbst probieren, mal anfassen. In der Regel gut verschiebliche Lymphknoten sind eigentlich so gut wie nie bösartig, kann man
ja
so sagen.
Also ein Lymphknoten, der, genau wie Jonas schon sagt, gut verschieblich ist, prall elastisch im Prinzip tastbar, das ist nie was Bösartiges. Schlecht ist immer, wenn ihr was tastet, was man überhaupt nicht im Gewebe von links nach rechts so ein bisschen wegdrücken kann, was derb ist, was sich vielleicht auch nicht glatt anfühlt von der Oberfläche. Da muss man dann halt auch mal an andere Dinge denken. Aber selbst das ist per se erstmal noch kein Beweis für irgendwas Schlimmes. Aber Lymphknotenschwellungen sind ganz, ganz alltägliche Reaktionen eures Körpers auf Viren oder Bakterien, die irgendwo an irgendeiner Stelle, manchmal auch einfach über einen kleinen Riss in der Haut einfach reingekommen sind. Die müsst ihr noch nicht mal unbedingt sehen oder merken.
Genau. Also, ne, zusammenfassend, das, was mehrere Wochen andauert, sich nicht verändert oder wächst, ein Lymphknoten, der größer wird, den vorstellen. Ansonsten einfach mal 2-3 Wochen abwarten, die Erkältung abwarten und dann schauen, verändert sich da was, geht der wieder zurück.
Genau, und vertraut einfach auch ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Das sagt euch schon, ob das eine vielleicht auch alltägliche Situation ist oder ob wir hier was mit was Schlimmem zu tun haben. Lasst euch nicht von anderen Leuten bequatschen durch irgendwelche Horror-Stories. Ja, das ist ja auch so typisch deutsch. Oh Gott, ich habe gehört, dem ist der Arm davon abgefallen oder so. Sondern bleibt einfach entspannt und beobachtet die ganze Geschichte. Und wenn es dann nach ein paar Tagen überhaupt nicht besser wird oder eher schlechter, dann kann man sich natürlich jederzeit bei einem Arzt vorstellen.
Genau.
Aber so entlastet ihr natürlich auch aktiv das Gesundheitssystem.
Genau. Wir sind ja eine Gemeinschaft, wir wollen ja alle an alle denken. Und was haben wir denn noch so? Was ist denn noch so der typische Klassiker für Notaufnahmen oder was ich bei uns vorstelle? Kopfschmerz ist auch immer ganz häufig. Kopfschmerz ist natürlich auch ein fieses Symptom, kann halt von bis alles sein. Das ist grundsätzlich so.
Genau, Dr. Google sagt Hirnhautentzündung oder Tumor. Blutung, Tumor. Ja, das Häufigste ist einfach nur Verspannungskopfschmerz durch schlechte Sitzhaltung bei der Arbeit oder Zwangshaltung, wenn ihr zum Beispiel im Lager oder sowas arbeitet oder vorm PC. Das ist mit über 90% die häufigste Ursache für Verspannungskopfschmerz. und dich davon danach folgt dann schon Migräne oder ähnliches. Mhm. Alles völlig ungefährliche Kopfschmerzarten, die natürlich unangenehm sind, das spricht keiner ab, aber die halt einfach nicht gefährlich sind und die man auch ganz einfach mal mit einer Paracetamol oder einer Ibuprofen-Tablette
oder einfach mit Bewegung und Sport.
Wir dann wollen in der Folge,
Lifestyle ist ja immer eine gute Sache.
Genau, das ist dann die Prävention der ganzen Geschichte.
Wir wollen ja, wenn es geht, immer präventiv handeln. Wir wollen ja eigentlich vor allem primär präventiv handeln, bevor irgendwas auftritt, am besten da schon intervenieren und Sport machen. Mein Lieblingssatz in der Praxis ist, machen Sie Sport. Ja. Und erschreckenderweise machen das wirklich gefühlt super wenige. Vor allem nicht regelmäßig Sport.
Ja, beziehungsweise wird dann wieder der Spaziergang oder die Gartenarbeit als sportliche
ja,
Aktivität
hatten wir schon mal als
angegeben.
Thema.
Das Thema hatten wir ja schon mal im früheren genau. Podcast. Also ja, das ist, also Kopfschmerz ist häufig, was auch leider häufig auftritt, sind ganz, ganz banale Harnwegsinfekte.
Oh ja, das läuten das auch sehr oft in der Notaufnahme.
Gerade abends, also da freut man sich wirklich als Dienstarzt, wenn man nach 24 Stunden durchgängiger Arbeitszeit dann um 3 Uhr nachts rausgeklingelt wird, weil sich irgendjemand in der Notaufnahme mit einem Harnwegsinfekt vorstellt, der am besten schon seit 4 Tagen existiert.
Also glaub nicht, ich glaube, jeder von uns weiß, wie Schweineweh das tut. Das wollen wir jetzt gar nicht sagen.
Genau.
Aber es geht einfach darum, auch da, was ist lebensbedrohlich? Wir sprechen von lebensbedrohlichen Erkrankungen, also ja, die innerhalb der nächsten Stunden zum Tode führen. Und jetzt muss man mal sagen, dass der Harnwegsinfekt vermutlich bis zwischen 3 und 8 Uhr morgens, wo dann der Hausarzt wieder da ist, eher nicht zum Tode führt. Also da kann man durchaus mal was Schmerzlinderndes nehmen, was man zu Hause hat. Jetzt sind wir wieder bei Ibu, Paracetamol, manche haben Diclofenac zu Hause oder was auch immer, damit man einfach diese 4-5 Stunden, bis der Hausarzt wieder da ist, überbrückt.
Und
dann
im
ist das durchaus möglich.
Genau, und im allerschlimmsten Fall gibt es in den meisten Regionen den kassenärztlichen Notdienst.
Oh ja, das ist
ja, das ist keine Notanlaufstelle für lebensbedrohliche Sachen, sondern da geht es um Sachen, die eben hausärztlich gelöst werden können, aber eben außerhalb der normalen Sprechzeiten stattfinden. Da gibt es einerseits meist Anlaufpraxen, die sind an die meisten Krankenhäuser angegliedert, und ansonsten gibt es eben die Telefonnummer, die 116 117. Darüber erreicht ihr den kassenärztlichen Notdienst und werdet dann an den diensthabenden Kollegen dann verwiesen, der euch dann am Telefon zumindest erstmal sagen kann, was ihr machen könnt in der Situation, und im allerschlimmsten Falle eben auch als Hausbesuch vorbeikommen, wenn es wirklich notwendig ist. Ja, aber nochmal, um ganz kurz nochmal zu das Thema Harnwegsinfekt abzuschließen. Es ist mittlerweile leider gängige Praxis, dass jeder Harnwegsinfekt sofort antibiotisch behandelt wird. Und auch das ist nicht notwendig.
Ja.
Nur weil eben ein paar Bakterien im Urin zu finden sind, ist es nicht zwangsläufig notwendig, sofort ein Antibiotikum zu geben, sondern auch da steht eigentlich erstmal viel trinken, Schmerzmedikation, viel durchspülen sozusagen von der Niere im Vordergrund.
Es gibt ja auch pflanzliche Sachen, die man da mal dazu nehmen kann.
Und nur wirklich bei aufsteigenden Harnwegsinfekten, also wo man wirklich auch Schmerzen in Nierenlager zum Beispiel beim Klopfen verspürt, Fieber auftritt wieder, ne? Oder eben bei Männern ist es auch immer so, ein Harnwegsinfekt bei Männern ist immer mit Antibiotika zu behandeln.
Also ein komplizierter Harnwegsinfekt. Wir Frauen können tatsächlich auch einfach mal 2-3 Tage abwarten und gucken, wie es sich entwickelt. Kriege ich es vielleicht so weg? Und wenn es dann nicht der Fall ist, dann kann man...
Also keiner spricht da ab, dass das nicht echt eine schmerzhafte Nummer ist, aber die kann man eben auch mit Schmerzmitteln behandeln.
Genau.
Aber ein Antibiotikum ist nicht immer zwingend erforderlich, und ihr müsst eben auch bedenken, bei jedem Antibiotika-Einsatz entsteht das höhere Risiko für Resistenzbildung von Bakterien. Das heißt,
ist ein zunehmendes Problem,
dass eben durch diesen schnellen Einsatz von Antibiotika sich zunehmend Bakterien bilden, die eben nicht mehr darauf ansprechen. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr für uns alle. Und mittlerweile auch tatsächlich in den Krankenhäusern immer wieder ein großes Problem.
Ja, das ist dann immer das, was ihr, wenn ihr in den Medien irgendwie hört, ja, die multiresistenten Keime, das sind quasi Keime, die auf kein Antibiotika oder nur noch auf ganz seltene Antibiotika reagieren. Und das ist wirklich mittlerweile, ja, wie Markus sagt, ein großes Problem. Und das hat man ja schon auch in anderen Podcasts gesagt, das ist auch oft nicht so, dass wir euch ärgern wollen oder so, aber wenn es halt nicht notwendig ist, sollte man es nicht verwenden. Auch fragliche allergische Reaktionen auf ein Medikament, egal ob es jetzt ein Antibiotika oder irgendwas anderes ist, ist wirklich, ihr bekommt Atemnot, einen riesigen Ausschlag, ein Exanthem über den ganzen Körper. Das ist eine allergische Reaktion. Wenn man mal 1-2 Tage Durchfall hat, das ist keine allergische Reaktion, und ihr nehmt euch natürlich wahnsinnig viel Therapieoptionen, wenn ihr sagt, ihr vertragt das nicht. Klassischerweise kommen Patienten und sagen, sie haben Amoxicillin oder Penicillin nicht vertragen. Das ist natürlich eine riesige Stoffgruppe, die wir verlieren, wenn ihr dann sagt, ja, ich habe da eine Allergie. Und wenn man dann genauer nachfragt, ist, naja, ich hatte halt mal 2 Tage Durchfall. Ja, ist nicht schön, aber ist keine allergische Reaktion.
Ja, man muss auch echt sagen, auch mit dem Arzneimittel Exanthem, also diesem Ausschlag auf Penicillin, das ist ja keineswegs irgendwas Lebensbedrohliches, sondern das ist tatsächlich, sieht nicht schön aus, das juckt vielleicht auch mal, aber es verschwindet immer nach ein paar Tagen, ohne dass man das jetzt gesondert behandeln muss. Wie gesagt, ist nicht schön, wenn es auftritt, aber wenn es wirklich um eine lebensbedrohliche Situation geht, wo man jetzt nur dieses Antibiotikum geben kann, ist das kein Ausschlusskriterium.
Übrigens auch interessant, einer der Probleme mit den, nicht nur die multiresistenten Keime, sondern auch die Entwicklung von Antibiotika in den letzten Jahren und Jahrzehnten war halt so gut wie nicht vorhanden, weil die Stoffgruppen, die man bis dato hatte, die funktionierten gut und die Pharmaindustrie hatte schlichtweg kein Interesse, da neue zu erfinden, weil für die, paar Patienten, die dann halt multiresistente Keime haben, ja, die haben halt dann Pech gehabt. Das rentiert sich einfach finanziell nicht für die Pharmafirmen und dann...
Genau, also so ein Medikament, ob es jetzt ein Antibiotikum oder was anderes ist, das bis zur Marktreife tatsächlich zu entwickeln und zu testen, das unterliegt sehr, sehr hohen Auflagen,
gerade
das dauert lang.
Also sind andere Länder ein bisschen freier.
Da müssen Pharmafirmen natürlich sehr, sehr viel Geld investieren. Und wenn die Absatzgruppe natürlich sehr gering ist, dann entsteht da natürlich kein Marktinteresse, da wirklich was zu tun.
Oder es ist so teuer, dass es wiederum nicht angewandt wird. Ne?
Also genau, also deswegen gibt es eben zwar so Reserveantibiotika, eine Handvoll, die man wirklich bei so multiresistenten Keimen nehmen kann, aber die sollen halt wirklich nur in absolut lebensbedrohlichen Ausnahmefällen benutzt werden, weil wenn darauf auch nachher am Ende
halt
Resistenzen entstehen, dann geht nichts mehr.
Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wir leben in unserer heutigen Zeit und es gibt einfach keine Therapie mehr. Ihr liegt im Krankenhaus und der Arzt sagt euch, es gibt nichts mehr. Ihr seid gegen alles resistent. Also das ist total krass eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. Aber es gibt's, ja, und es gibt es zunehmend.
Das wird zunehmen, ja.
So ja, und deswegen, es. Also sinnvoller und überlegter Umgang mit Antibiotika, super wichtig. Gerade beim Harnwegsinfekt, man möchte es nochmal erwähnen, es gibt ein Einmal-Antibiotikum, das Phosphomycin, das auch laut Leitlinien nach wie vor empfohlen ist. Das kennt ihr vielleicht, das ist so ein Granulat zum Einrühren. Da ist es oft so, dass viele sagen, es funktioniert nicht, oder? Also das ist der Klassiker.
Ja, aber das ist meist ein Anwendungsfehler, muss man ehrlicherweise gestehen.
Ja, ne, also da geht es darum, das heißt nicht umsonst, das ist ein Depotantibiotikum, es soll halt möglichst lange in der Blase verbleiben. Deswegen, wenn ihr das aufgeschrieben bekommt, nehmt es am besten zum Abend, wo ihr wisst, danach gehe ich lange nicht auf Toilette.
Also direkt vorm Schlafen
genau,
am besten.
Ne, also es soll schon, wenn irgendwie möglich, 3-4 Stunden da drin mindestens bleiben. Je länger, desto besser, damit es einfach auch eine Chance hat zu wirken. Wenn ihr es einnehmt und ihr geht direkt danach eine Stunde, jede Stunde wieder aufs Klo, dann kann das auch einfach nicht wirken. Das liegt aber nicht daran, dass es unwirksam ist, sondern dass es keine Chance hatte zu wirken.
Genau.
Genau. Und vielleicht vom Harnwegsinfekt zu Bauchschmerzen, das ist ja auch so ein ganz fieses Thema eigentlich. Man sagt in der Medizin, das ist ein akutes Abdomen im schlimmsten Falle, wenn es so ganz schreckliche Bauchschmerzen sind. Das heißt, man weiß erstmal so gar nicht, was es ist, sondern der Bauch tut weh.
Genau. Bauchschmerzen können natürlich ganz, ganz viele Ursachen haben. Das kann von einer Magenschleimhautentzündung über Gallensteine, über eine Verstopfung, über eine Blinddarmentzündung, über eine Entzündung von Divertikeln oder Polypen im Darm sein. Also da gibt es eine Vielzahl.
Auch das ist so ein Symptom, was keiner so gerne hat, weil es wirklich so viele Möglichkeiten gibt.
Das ist natürlich auch was dann auch potenziell wirklich mal lebensbedrohlich sein kann. Aber auch da, das Häufigste für Bauchbeschwerden sind einfach funktionelle Beschwerden oder eben Magen-Darm-Infekte. Ne? Also das ist mit Abstand die häufigste Ursache. Nichtsdestotrotz, bei starken, kolikartigen Bauchschmerzen ist es durchaus gerechtfertigt, sich auch zeitnah beim Arzt vorzustellen. Das ist gar keine Frage. Auch da, ne? Wenn es eben nur leichte Bauchschmerzen sind, die vielleicht auch mit ein bisschen Durchfall einhergehen oder mal einmaligem Erbrechen, das ist alles kein Grund, gleich die Pferde scheu zu machen. Ne? Da habt ihr euch wahrscheinlich einen Magen-Darm-Infekt eingehandelt und der verschwindet in der Regel auch ohne, dass man irgendwas macht, innerhalb von 3, spätestens 4 Tagen wieder.
Das Interessante finde ich ja immer zu überlegen, also manchmal frage ich mich ja, wenn Patienten bei uns in der Sprechstunde sitzen und googeln und sich so ihre kranken... Naja, nicht Krankengeschichte, aber ihr Krankheitsverständnis so einordnen und ergoogeln sich dann das, was sie gerne hätten. Weißt du, was
genau,
ich meine?
Man kriegt ja das, was man sucht.
Genau.
Ne? Also letztendlich, wenn man seine Symptome schon in diese Richtung lenkt, wenn man bei Google Symptome eingibt, dann kriegt man natürlich auch das entsprechende Resultat schnell angezeigt. Und wenn man dann natürlich das selber nicht gut einschätzen kann, dann kann das natürlich zu super Verunsicherung
das
führen.
Das ist, glaube ich, das, was du am Anfang gesagt hast, so diese fehlende oder schlechter gewordene Wahrnehmung der eigenen Gesundheit, also die Schere zwischen, ich unterschätze meine Beschwerden massiv, ne? Klassiker, wir machen jetzt mal hier so richtig plakativ, der Mann, der quasi gerade den Herzinfarkt hat und meint, naja, wird schon wieder, warten wir mal 2-3 Stunden, passiert schon nichts, versus irgendwie, ja, leider sind es häufig wir Frauen, die eigentlich ein besseres Körpergefühl haben, manchmal aber eben auch sehr sensibel auf viele Sachen sind, die dann bei der kleinsten Kleinigkeit gleich denken, ach scheiße, ich habe Krebs.
Ja, oder halt die Palpitation des Herzens, also das Herzstolpern. Jeder Mensch hat ganz normal, jeder Gesunde hat mehrere Extraschläge in der Stunde, wo das Herz wirklich einmal so stolpert, und 99% der Menschen bemerken das nicht. Bei Frauen ist es häufig so, dass sie das schon bemerken oder gerade in der Einschlafphase, da sind auch wir Männer Frauen dabei.
Ne? Genau. Dann merkt man das besonders.
Also in dieser Phase des zunehmenden Dämmerschlafs, wo man so ein bisschen mehr vielleicht auch den Körper spürt, da wird das dann tatsächlich als sehr unangenehm empfunden. Das ist aber was völlig Ungefährliches, solche Palpitationen. Das hat jeder gesunde Mensch, nur die meisten spüren es eben halt einfach nicht.
Genau. Ne, und da haben wir letztens so einen schönen Begriff gelesen, ne? Die Cyberchondrie. Ja, das ist ein geiler Begriff. Also man wird krank durch die Internetrecherche, die man betätigt. Also deswegen, man darf gerne googeln, wenn man jetzt auch irgendwie eine spezifische Fragestellung hat. Manchmal kann man sich ja auch in der Thematik einlesen und kann mit gezielteren Fragen zum Arzt gehen. Das hilft ja auch oft beiden Seiten oder für sich, um selbst einzuschätzen. Aber wenn man unsicher ist oder ja, dann geht halt zum Arzt und lasst euch da beraten und überlegt einfach für euch selbst, muss es jetzt sofort sein, bin ich lebensbedrohlich bedroht, dann geht ihr in die Notaufnahme, gar keine Frage, und das ist auch wichtig, also da dann nicht zögern. Oder kann das vielleicht 1-2 Tage warten oder übers Wochenende oder über die Nacht, und gehe ich einfach am nächsten Tag zu meinem Hausarzt, der mir da weiterhelfen kann?
Also fühlt in euch hinein, stellt euch die Frage, fühlt sich das bedrohlich gerade für mich an? Dann im Zweifelsfall abklären lassen. Ist es etwas, wo ihr eher sagt, naja gut, so schlimm ist jetzt eigentlich nicht und es geht mir nicht so schlecht, ich würde dann doch noch mal ein bisschen abwarten, dann könnt ihr dem Gefühl in der Regel auch vertrauen.
Und ganz wichtig, es gibt natürlich seriöse Seiten im Internet und unser absolutes Lieblingsthema, es gibt Influencer im Internet.
Die heißen nicht umsonst Influencer, das ist nämlich auch der Fachbegriff für Grippe.
Ja, genau. Also, was sind seriöse Seiten? Klar, wenn ihr Arzt-Homepages, die sollten in der Regel seriös sein. Es gibt vom Gesundheitsamt manchmal Empfehlungen, STIKO-Empfehlungen und so weiter. Ja,
gutefrage.net ist keine seriöse Plattform.
Bitte nicht, ne? Oder fragmutti.de. Nein, das ist, wobei für Haushaltstipps mal gar nicht so schlecht, aber dafür nicht gedacht. Also das auch immer nochmal differenzieren. Und nicht alles, was im Internet steht, ist die Wahrheit. Und nicht alles, was ChatGPT auswirft, ist die Wahrheit, wobei die mittlerweile gar nicht so schlecht sind, aber es ist einfach eine Maschine, ne? Das geht nach dem Algorithmus, und das einfach immer mal bedenken.
Und das bedient sich natürlich aus dem, was häufig gegoogelt wird. Das heißt, wird häufig nach einer bestimmten Krankheit mit den Symptomen gesucht, zeigt euch die KI das auch als mögliche Ursache an. Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz, um bei diesen ganzen schönen Tieralliterationen heute zu bleiben.
Genau. Und auf gar keinen Fall, das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen vermehrt mitbekommen, auf gar keinen Fall irgendwelche Medikamente aus dem Ausland importieren, von dubiosen Internethändlern bestellen. Bitte kauft am besten, da werden uns jetzt die Shop-Apotheken hassen, aber bei eurer Apotheke vor Ort, weil auch die werden zunehmend weniger besucht, weil es eben die Internetapotheken gibt. Und auch unsere Apotheker vor Ort sind verdammt wichtig für uns.
Ja, und wer ist dann nachts für euch da? Da ist die Shop-Apotheke nicht erreichbar, sondern eure Apotheken vor Ort sind dann im Notdienst für euch im Einsatz. Das heißt, unterstützt die auch, ja, das haben sie auch verdient. Die brauchen wir, und es gibt mittlerweile wirklich viele Orte, auch wir haben schon in solchen Orten gearbeitet, wo Apotheken gar nicht mehr existieren.
Ja, das ist wirklich
schön. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da auch lokal eben die Apotheken unterstützt.
Nicht immer nur meckern, dass die Innenstädte leerer werden, sondern halt auch die Innenstädte mal unterstützen.
Genau, und lasst euch dort fachlich von einem Menschen beraten und nicht von einem KI-Algorithmus. Ja, die können euch angucken, mit denen könntet ihr reden. Die können euch da auf jeden Fall weiterhelfen.
Die können den Arzt zur Not anrufen, weil auch diese kurze Leitung existiert. Wir reden auch untereinander unter Therapeuten. Das hilft auch oft.
Und macht kein Showrooming. Also nicht nur gucken gehen und woanders kaufen im Internet, sondern unterstützt eure Leute vor Ort.
Das ist auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen,
oder? Damit können wir schließen für heute. Und ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob ihr auch schon so abstruse Google-Diagnosen bekommen habt, was sich als völliger Mumpitz rausgestellt hat, oder irgendwie eure Erlebnisse. Und genau, empfehlt unseren Podcast gerne weiter, liked den, und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Genau, und ansonsten guckt einfach nochmal bei unserer Homepage vorbei oder bei Instagram. Wir freuen uns.
Wir freuen uns auf euch. Bis dann.
Tschüss.